Ja, es, wie gesagt, wir feiern ein Fest. Wir haben es gerade gesungen und feiern unseren Herrn. Heute an Heiligabend, alle von uns wünschen sich natürlich ein ruhiges und harmonisches Weihnachtsfest. Wir freuen uns, wenn wir Kinder miteinander spielen, singen, wie wir es gerade gehört haben, wenn wir miteinander fröhlich sein können, auch ohne Maske und unnötigen Abstand. Uns sogar umarmen dürfen, ohne den Gedanken darauf, dass wir uns vielleicht anstecken könnten. Wir freuen uns auf das gemeinsame Essen, die Zeit, die wir zusammen verbringen dürfen als Familien, Freunde und Verwandte. Die liebevolle Gemeinschaft, nach der man sich sehnt. Wir sprechen all davon. Wir wissen das, wir haben das immer wieder im Gedächtnis. Man denkt immer wieder zurück an die Tage und die Zeiten, die man erlebt hat. Aber wir wollen auch nicht vergessen, worum es uns wirklich geht bei uns. Es geht um die Geburt Jesu Christi, um Jesus Christus. Wir wollen ihn feiern, den Retter, den Erlöser dieser Welt. Und das sage ich nicht nur so dahin, er ist der Erlöser der Welt. Es gibt keinen anderen Erlöser. Der als Baby geboren wurde, stellvertretend für jeden Einzelnen von uns, jetzt hört, am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten, und ist und hat uns und durch seine Auferstehung hat er uns das ewige Leben gegeben, wenn wir an ihn glauben. Doch da hört diese Botschaft nicht auf, wisst ihr das? Die Botschaft hört nicht da auf. Heute Abend werden wir weiter sprechen über eine Botschaft, die weit noch weitergeht. Der Prophet Jesaja damals hat gesagt, vor 2600, 700 Jahren schrieb er dem Volk Juda, die aus menschlicher Perspektive restlos verloren waren. Die hatten keine Hoffnung. Israel war total am Boden. Und in dieses, das Gericht, was eigentlich über Israel stand, über das Volk damals, hat eine unglaubliche Botschaft gegeben. Nicht nur die Botschaft, die in dem Moment zutreffen würde und nicht nur von der Geburt, in der wir sprechen, die jetzt bereits schon 2000 Jahre zurückliegt, sondern er hat noch viel weiter gesprochen. Er hat für uns eine Prophetie sogar gegeben, die in Zukunft eintreten wird. Also worum geht es bei dieser Prophezeiung? Es geht, ist essentiell um die Rettung von Gottes Volk aus einer menschlich unausweglosen Situation. Rettung für Menschen, für uns Menschen aus einer ausweglosen Situation. Wir denken, ach, wir sind gerettet. Wir sind doch, uns ist das doch schon, wir haben ein ewiges Leben. Warum kümmert es uns das denn? Aber warum macht ihr euch so viel Sorgen um Gesundheit, wenn ihr dann gerettet seid? Warum? Weil wir wissen, dass es noch nicht der Punkt da ist, wo wir wirklich die Rettung einverleibt haben, dass wir das ewige Leben in dem ewigen Leben leben, obwohl wir es schon versprochen bekommen haben. Die Prophezeiung, von der Jesaja schreibt in Jesaja 9, ist was ganz, ganz Besonderes. Wie ich im ersten Teil der Prophezeiung steht, noch stand damals noch bevor, wo er das geschrieben hat. Jetzt haben wir bereits erlebt, beziehungsweise wissen von der Geburt Jesu Christi. Das ist schon für uns Vergangenheit. Für den war das noch Zukunft. Da wurde berichtet von dem wunderbaren Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung seiner Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben, wurde gesagt, auf dem Thron Davids und über sein Königreich, das er gründet und festigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Alles noch nicht zugetroffen, alles noch nicht passiert. Das ist Jesus in der Krippe, an den wir jedes Mal zu Weihnachten gedenken. Dieser Jesus kommt nicht mehr als kleines Baby. Die Zeit ist eigentlich vorbei. Und es ist schön, darüber jedes Jahr wieder zu sprechen und jedes Jahr daran erinnert zu werden. Aber wir sollten vielleicht uns daran erinnern und darauf achten, dass er das nächste Mal nicht so kommt. Es ist bemerkenswert, es geht nicht nur um die Geburt, sondern es geht auch um seinen Tod am Kreuz. Es geht nicht nur um seinen Tod am Kreuz, sondern um seine Auferstehung von den Toten und die Gemeinde Jesu Christi, die ihn zu der jetzigen Zeit die frohe Botschaft des Evangeliums Jesus Christus verkündigen soll. Das ist unsere Aufgabe. Und es geht nicht nur um die Zeit der Gemeinde, sondern vor allem um Jesus Christus tausendjähriges Reich auf Erden, dem allein er regiert mit Recht und Gerechtigkeit. Und es geht um das ewigliche Himmelreich, das himmlische Jerusalem, was wir in Offenbarung 21 lesen. Heute Abend will ich euch über die Zukunft, mit euch über die Zukunft sprechen. Weil in der Vergangenheit und Gegenwart alles, was Jesaja geschrieben hat, zugetroffen ist. Es ist alles zugetroffen. Warum sollte der Rest nicht zutreffen? Ich will euch heute sagen, was in der Zukunft geschieht, weil die Bibel es sagt. Nicht, weil sie es nur, nicht weil wir es sagen oder ich es sage, sondern weil es die Bibel geschrieben, in der Bibel geschrieben steht, was Jesaja uns an Hoffnung gibt. Schlag mal Jesaja 9, Vers 5 bis 6 auf, oder ihr könnt das auch vorne vielleicht lesen. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Kurze Verse, uns bekannte Verse werden immer wieder zitiert. Aber was steckt dahinter? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er gegründet und festigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Und weil dieser Teil noch bevorsteht, von dem ich hier spreche, gibt diese Prophezeiung uns große Hoffnung, vor allem gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir so viel über Trübsal und Hoffnungslosigkeit hören. Die Rede ist, weil eben so viel davon gesprochen wird in dieser Welt. Die Welt steht förmlich auf dem Kopf. Von der Perspektive als Mensch würden wir sagen, hey, was geht hier vor sich? Was passiert eigentlich? Es gibt keinen Vergleich zu dieser Zeit. Wir können sagen, ja, das Römische Reich war auch nicht so gut und die ganzen anderen Zeiten waren auch nicht so gut. Aber diesmal ist das universal. Es ist überall, zu jeder Zeit. Wir hören tatsächlich, wie es in der Bibel steht, von Dingen, die eigentlich menschlich gesehen nicht da sein sollen. Uns wird versprochen, dass alles besser wird. Es wird doch alles besser, oder? Auf der anderen Seite hören wir gerade das Umgekehrte. Naturkatastrophen passieren. Viele, viele Dinge geschehen und Konflikte in der Welt sind offensichtlich. Und die Pandemie hat etwas hervorgerufen unter den Menschen, das zeigt, wie viel Spannung unter den einzelnen Menschen sein kann, selbst unter Familien und Freunden. Und auf einmal wird uns klar, dass die Wissenschaft doch nicht immer so genau ist. Die medizinischen Ergebnisse sind doch nicht immer so genau, wie wir uns sie vorstellen. Man kann doch sich nicht auf all diese Dinge verlassen. Man möchte sich darauf verlassen, man kann sich noch nicht darauf verlassen. Aber das ist alles, was Jesaja bzw. die Schrift uns vorher gesagt hat. Ja, wir erleben all das, aber trotz dieser Tatsachen haben wir jeden Grund zur Hoffnung. Denn Gottes Wort hat genau das vorhergesagt und uns gleichzeitig darauf hingewiesen, dass unsere Hoffnung Jesus Christus ist. Wir können guten Mutes sein. Wir können tatsächlich heute Weihnachten feiern, Heiligabend feiern und harmonische Gemeinschaft haben. Weil wir wissen, dass Gott, der Herr, Jesus Christus, alles in der Hand hat. Denn Jesus ist das Kind, das uns geboren ist, ein Sohn, der uns gegeben ist. Wir können das tun. Wir können also mit Hoffnung nach vorne sehen. Aber wie können wir all dieses oder das auf uns heute anwenden? Denn diese Botschaft wurde für dich und mich, für unser Land in diesem Augenblick eigentlich geschrieben. Die Geburt Jesu Christi ist das Zeichen Gottes, das unsere Rettung garantiert. Das unsere Rettung garantiert. Stellt euch vor 600 Jahren, bevor das geschah, wurde das genauso beschrieben. Das garantiert, das ist eine gewisse Garantie. Ihr könnt euch darauf verlassen. Wenn jemand sagt, ich habe 600 Jahre Qualitätsprüfung, Leute, das ist gut. Das haben wir nicht. Manchmal weißt du nicht, was du morgen kaufst, ob das wirklich das ist, was es ist. Und gerade in einer Zeit, wo hat er das hineingesprochen? Wo hat Jesaja das hineingesprochen. In welche Zeit? Das war eine Zeit des Trübsals in Judäa, dem Volk Israel. Inmitten der Düsterheit und der Verzweiflung hinein kommt eine Verheißung. Was für ein Gott ist das? Was für ein Gott ist das, der uns schon vorhergesagt hat, was passieren wird, auch wenn wir in einer schwierigen Zeit leben? Er sagt, es wird eine ewige Herrschaft in Gerechtigkeit geben. Er ist ein Ratgeber, ein starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und genau darauf können wir uns verlassen. Das ist eben, was jeder von uns braucht. Wir brauchen einen Erlöser, der uns von der Finsternis eines verfluchten Welt befreit. Hört sich komisch an. Ich spreche hier von einem Erlöser, der uns von einer verfinsterten Welt befreit. Wir fahren alle Mercedes und haben ein Auto. Oder nicht ganz, aber uns geht's gut. Nein, nicht vielleicht. Eben ganz. Aber der Punkt ist, Tatsache ist, hier wird eine Prophetie gemacht, die uns darauf hinweist, dass noch was kommt, was viel Besseres. Wir erleben eine totale umgestaltete Welt, in der wir leben. Und jetzt sagt er, wenn wir nun auf diesen Vers 5 und 6 schauen, dann wird uns bewusst, dass Gott die Antwort uns darauf gegeben hat. Die erste Beschreibung, Jesaja uns 7 Beschreibungen, wer dieser Erlöser ist. Was ist das für ein Erlöser? Wer ist dieser Erlöser? Von wem spricht er eigentlich? Und den ersten Teil können wir alle bejahen, weil wir da schon von wissen, das ist schon offenbart, das ist schon eingetroffen. Die erste Beschreibung unseres Erlösers, es ist der Messias, der König, ein Erlöser wie ein männliches Kind wird das sein. Was hier sagt, ein mildes Kind wird derjenige sein, der die Befreiung bringt in das Land damals Israel, damals bevorstehend die Israel, das Volk Judäa, aber für uns auch eine Tatsache. Dann wird gesagt, er sei ein Sohn. In einem Sinne ist das sicherlich eine Parallele zum männlichen Kind. Es ist ein männliches Kind, das geboren wird. Das ist wichtig, dass es so genau gesagt worden ist in der Vorhersage, dass so genau gesagt worden ist. Deshalb wissen wir, dass es zugetroffen ist und dass die weiteren Prophetien auch zutreffen und so genau eingehalten werden. Es ist also ein Hinweis auf einen Königssohn, der Königssohn David ist. Psalm 2, Vers 7 wird gesagt, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden, sagt der Psalmist. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da wurde auch auf einen Sohn hingewiesen. In Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen setzen oder geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben, was ich gesagt habe, Gott mit uns. Und weitere viele Stellen, die darauf hinweisen, dass es ein männliches Kind sei, dass der Retter ist, das geboren wird, das in Jesus Christus verkörpert wird. Wir haben das erlebt, wir haben das erfahren, beziehungsweise wir wissen das heute. Das ist der Sohn, der Messias, der Retter der Welt, der alle, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, endgültige Sicherheit bringen wird. Bitte hört nicht nur die Worte, denkt, was ich hier sage, überlegt, was das steht in der Schrift. Jeder von uns braucht einen Retter. Jeder von uns braucht einen Retter. Jeder von uns braucht Erlösung. Die zweite Beschreibung, die Jesaja hier macht, unser Erlöser, dieser Erlöser wird derjenige sein, der alle Autorität und Macht auf ganzer Erde haben wird. Alle Autorität und Macht. Egal, was in den Medien geschrieben steht. Egal, was die Zeitungen sagen. Egal, was dir sonst jemand sagt. Das, was in der Schrift steht, das ist das, was wahr ist. Die Regierung, die auf seinen Schultern ruht, bedeutet, dass er der König ist, dass er der Herrscher ist. Niemand anders wird dieser Herrscher sein, egal was sie behaupten, egal was die Welt, die Medien behaupten. Egal was die Filme in Hollywood sagen, das interessiert nicht. Es ist kein außerirdisches Wesen, sondern es ist Jesus Christus. Und Psalm 2, und ich möchte den mit uns zusammen lesen, schlag den mal auf, da steht genau, wie Gott über den Herrscher denkt und dass er ihn eingesetzt hat. Hier schreibt der Psalmist ganz einfach: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Der König der Erde lehnt sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das wurde vorher gesagt, gegen Jesus Christus. Sie werden sich aufbauen. Lasst uns ihre Banden zerreißen, sagt er. Das ist Gott, spricht hier. Und ihre Fesseln von uns werfen. Der Himmel, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie, denn dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt in Zion, Jesus Christus, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir geben, wen? Die Heidenvölker zum Erben geben und die Enden der Erde zu deinem ewigen Eigentum. Das ist interessant. Hier spricht Gott. Offenbart das den Menschen. Sagt, hier ist mein Sohn. Ich gebe dir Berlin, Deutschland, nein, die ganze Welt. Ich gebe es dir. Das ist meins, ich gebe es dir. Die ganzen Menschen, ich gebe sie dir. Ich gebe sie dir. Aber ihr, die ganzen Heidenvölker, die ganzen Reichen, die ganzen Mächtigen, die toben, die wollen ihn in Frage stellen. Und er lacht darüber. Er hat ihn schon eingesetzt. Es ist schon eigentlich vollbracht. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschmettern, sagt er, wie Töpfergeschirr, sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige. Er gibt ihnen noch die Gnade und ruft uns alle auf. Hört doch zu und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und Frohlocken, mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl alle, die sich bergen bei ihm. So einfach, das ist, in der Schrift steht alles, es steht schon alles offenbart. Er sagt, macht das nicht, legt euch nicht mit Gott ein. Ihr zählt den Kürzeren, betet ihn an, bergt euch in ihm, denn er gibt euch Gnade. Das Neue Testament ist nicht anders. Das Neue Testament, Jahre später, sagt in dem Gespräch mit Jesus, auch nochmal ein Gespräch mit Jesus und Gott, dem Vater, im Johannes 17, Vers 1 bis 5. Da sagt, ähnliche Situation, Jesus spricht mit ihnen. Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel empor und sprach. Guckt er den Vater, zum Vater. Die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, hier, wen hat er Vollmacht gegeben? Jesus Christus. Hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkenn Jesus Christus, komm zu ihm heute. Versteht das. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, sagt Jesus Christus, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Er füllt die Aufgaben aus, die Gott ihm gegeben hat. Und dann sagt er zu allerletzt im Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es ist außerhalb unserer, wir haben damit nichts zu tun, wir sind nur die Spielbälle drin, wir werden nur benutzt sozusagen. Aber wenn wir nicht mitziehen in diesem Spiel, das Gott gemacht hat, und dieses, sagen wir, das Theaterspiel, das Theaterstück, wo die Welt ein Teil ist, die Menschen ein Teil sind, wenn wir uns nicht den unterordnen, den Jesus Christus, den König, diesen Ratgeber, den wunderbaren Ratgeber, dann ziehen wir den Kürzeren. Der Sohn, der geboren wurde, hat alle Macht und Herrschaft in Ewigkeit, steht hier. Das ist die Botschaft, die eigentlich in der Krippe anfängt. Die dritte Beschreibung unseres Erlösers. Dieser Erlöser wird eine endgültige Rettung bringen, weil er mit der Weisheit Gottes kommt. Er kommt nicht mit der Weisheit der Menschen, er kommt mit der Weisheit Gottes. Jesaja sagt uns, wie sein Name lauten wird. bezieht sich auf einen persönlichen Namen, sondern es bezieht sich ja mehr auf einen Charakter. Das Wesen dieses Kindes, dass es mit einer Weisheit Gottes kommt, weil er ein wunderbarer Ratgeber ist. Es ist wunderbar. Alles, was er sagt, ist ein förmlich unglaublich fantastisch. Weil nicht, das Verrückte ist, wenn er was sagt, geschieht es. Es ist nicht wie eine Zeitung was schreibt und morgen, heute sagen die, ich will einfach nicht die Sachen sagen, weil da gibt es so viele Sachen, die gesagt werden, die nicht eintreffen und die und gleich wieder verändert werden. Wissenschaftliche Berichte, Erfindung, weiß ich was. Aber was er sagt, das steht und da wird nichts verändert werden. Er ist nicht wie die Menschen, die egoistisch, selbstgerecht und nach Macht hungrig sind, einseitig, ohne Verstand und die Herrschaft einfach haben wollen, sondern nein, er ist ein gerechter Gott. Der Begriff wunderbar, wörtlich heißt Wunder, wie wir es kennen, wird nun nur von Gott verwendet, nur für und von Gott verwendet. Auch dies geht aus, und zwar in Jesaja 28, Vers 29 steht Folgendes, auch dies geht aus von dem Herrn, der Herrscher, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich aus, hinaus. Mit anderen Worten, es ist perfekt. Psalm 78, Vers 12. Von ihren Vätern hat er Wunder getan im Land der Ägypter, im Gebiet von Zoan. Er ist Gott in Menschengestalt, der Messias, der König, der perfekt richtet und gerichtet und mit einer Weisheit kommt, die jeden menschliche Weisheit überschattet. Salomon hat annähernd einige Weisheit gehabt, aber lange nicht das, was von Gott ausgeht, logischerweise, und von Jesus Christus ausgeht. Vierte Beschreibung unseres Erlösers. Dieser Erlöser wird in der Lage sein, eine endgültige Rettung zu bringen, weil er selbst Gott ist. Wir sind gerettet. Wir haben ewiges Leben. Davon gehen wir aus, gehe ich aus, wenn jemand, den Jesus, Herrn Jesus persönlich kennt und an ihn glaubt und durch seinen stellvertretenden Tod von seiner Sünde befreit ist, dann hat er ewiges Leben. Aber dieses ewige Leben ist noch nicht eingetreten, förmlich eingetreten. Wir sind noch nicht in dem ewigen Leben in dem Sinne drin, dass wir es erleben in Freiheit, in Herrlichkeit, wie es hier beschrieben wurde in diesem Abschnitt. Und deshalb, und Gott kann es tun, das ist der Einzige, der es tun kann. Er ist ein mächtiger Gott, er wird es tun. Ein spezieller Ausdruck er ist eben vollkommen Gott und kann diese Macht ausüben, die er hat. Er wird sie ausüben. Die fünfte Beschreibung unseres Erlösers ist, dieser Retter ist der Messias, der König, der für immer da sein wird, um sein Volk für alle Zeiten von jeder Gefahr zu schützen. Von jeder Gefahr zu schützen. Es ist nicht nur vorübergehend, es ist nicht nur punktuell, es ist konstant, ewiglich, immer. Und das ist doch, was wir suchen, oder das, was wir, wo jeder drauf hofft. Das ist interessant, dass der Jesus in einer Krippe kam und den wir auch gerade besungen haben, darüber nachgedacht haben. Da müssen wir uns aber auch überlegen, wer ist denn das wirklich? Wer ist denn das wirklich? Ist das wirklich nur ein Baby? Das ist Gott in Menschengestalt in die Welt hineingekommen, damit er uns befreit von der Sünde und uns Hoffnung gibt, ewiges Leben gibt. Dieser Begriff beinhaltet, dass er uns schützt und befreit, beinhaltet die Vorstellung, dass unser Erlöser Jesus Christus König ist, der uns nie verlässt. Die Herrschaft ist absolut beständig, ist nicht kurzfristig, für 4 Jahre oder so lange, wie es jemand allen passt. Es ist nicht wie eine Wahl und nach 4 Jahren wählst du jemanden ab. Nein, dieser Herrscher ist beständig, nachhaltig, langfristig, ewiglich. Es gibt keine Wahlen, Leute. Er ist bereits eingesetzt. Spielt ihr mit? Macht ihr mit? Das ist die Frage. Es ist nicht so, wie wir in der vergänglichen Welt das erleben. Heute hier, morgen sind sie tot. Ist doch so. Heute hier, morgen sind sie tot. Napoleon Bonaparte hat geschrieben, französischer Kaiser, der wie Adolf Hitler Millionen von Menschen in den Tod trieb, um seine gierigen, machtbesessenen und egoistischen Ehrgeiz nach Welteroberung zu befriedigen, sagte er, ich sterbe vor meiner Zeit, sagt er. Und mein Körper wird die Erde zurückgeben, der Erde zurückgegeben werden. Das ist das Schicksal desjenigen, den man an den großen Napoleon genannt hat. Welch ein Abgrund zwischen meinem tiefen, elenden und dem ewigen Reichen Christi. Ewigen Reich Christi. Er hat verstanden, dass er unvergleichlich, dass Christi unvergleichlich ist mit dem, was er produziert hat. Josef Stalin, sowjetischer, georgischer Revolutionär und Politiker, in einem Newsweek-Interview mit Svetlana Stalin, der Tochter von Josef Stalin, berichtet sie über den Tod ihres Vaters. Mein Vater starb einen schweren, schrecklichen Tod. Gott gewährt nur den Gerechten einen leichten Tod. Im scheinbar allerletzten Moment öffnete er plötzlich seine Augen und warf einen Blick auf alle Anwesenden. Es war ein schrecklicher Blick, wahnsinnig oder verzweifelt, vielleicht zorniger. Seine linke Hand war erhoben, als würde er auf etwas über sich zeigen und einen Fluch über alles aussprechen. Die Geste war von Bedrohung. Im nächsten Moment war er tot. Er war tot. Gandhi bei seinem Tod sagte zum ersten Mal, seit 50 Jahren befinde ich mich in einem Sumpf der Verzweiflung, sagte Gandhi. Alles um mich herum ist Dunkelheit. Ich bete um Licht. Das ist Gandhi. Geschwister, vielleicht hört euch die letzten Worte an von Männern wie Paulus. O Tod, wo ist dein Stachel? Keine Angst, keine Angst. König David. Und ob ich schon wanderte im tiefsten Tal, ich fürchte mich nicht. Ich fürchte kein Unglück. Wir brauchen uns nicht fürchten. Die sechste Beschreibung unseres Erlösers, dieser Erlöser, der Messias, der König, der einer von den von Kriegern zerrissen und blutigen Welten ein lange erwartetes Zeitalter des Friedens bringen wird. Er wird ein Zeitalter des Friedens bringen. Daraufhin hat er hingeschrieben. Er hat nicht von unserer Zeit gesprochen. Es wird keine Konflikte, Kriege, Hass und dergleichen mehr geben. Die werden vorbei sein. Davon hat er gesprochen. Das wird ihn auszeichnen. Davon wird gesprochen. Daraufhin werden wir sehen, das Zeitalter ist noch nicht da. Wir haben konstant Kriege, Auseinandersetzungen, sogar Kriege zwischen uns, zwischen den Menschen und teilweise sogar in den Gemeinden. Und er ist der Retter, erster Ausgangspunkt des Friedens mit Gott. Die allerletzte Beschreibung, die siebte Beschreibung unseres Erlösers, der Messias wird ein Reich haben, das absolut keine Grenzen hat. Keine Grenzen hat. Wir brauchen keinen Pass mehr. Ihr braucht keine Identitätskarte mehr. Ich war letzte Woche wieder in Italien. Was musste ich alles produzieren, damit ich in das Land reinkam und wieder nach Deutschland kommen durfte als Deutscher? Das gibt es nicht mehr. Es wird ein Königreich sein mit Macht, ein Königreich sein des Friedens, ein Königreich der Verheißung und ein Königreich von Reinheit. Ein Königreich, das ewiglich sein wird. Ein Königreich, das von Leidenschaft begleitet ist. Ein leidenschaftliches Königreich, das selbst Gott erhält durch seine Leidenschaft. Was kann dann uns noch passieren? Was ich sagen möchte, es ist nicht nur das kleine Kind. Es geht viel weiter. Leute, wir haben eine Aufgabe zu dieser Zeit und diese Aufgabe ist, Jesus Christus zu verkündigen. Nichts anderes. Deshalb sind wir hier. Es ist uninteressant, ob wir in einer Gemeinde wie der Eckstein-Gemeinde sind oder irgendeine Gemeinde. Was Gott von uns möchte, ist Treue zu seinem Wort. Was hat Gott verheißen? Was möchte Gott von uns, dass wir begreifen? Es ist keine Person, die wir hier, es ist kein Programm, das wir hier verkündigen. Nicht die Christen oder, natürlich sind wir Christen, aber es ist nicht ein christlich-evangelikales Programm, sondern es ist eine Person, die wir verkündigen, Jesus Christus. Die Antwort liegt allein in Jesus Christus. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, heute Abend: Wie ist deine Beziehung mit Jesus, zu Jesus Christus? Wie ist sie? Liebst du ihn? Freust du dich über ihn? Denkst du, ja klar, ich weiß, ich gehe jetzt nach Hause und es wird Geschenke geben, aber das Schönste an Geschenken ist, dass man sie verschenken darf. Das ist das Schönste. Ich mache mir gerade Gedanken, wie ich Dinge verschenken kann. Wenn jemand was braucht, kommt bei mir vorbei. Der Punkt ist folgendes: Jesus Christus hat uns alles gegeben. Teilt das den Menschen mit, die ihr kennt. Ihr braucht nichts anderes. Seid ausgeglichen in Jesus Christus. Seid beständig in Jesus Christus. Habt diese Hoffnung, diesen Frieden, die Fröhlichkeit in Jesus Christus. Wir haben allen Grund dazu. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Güte, deine Gnade, die du uns immer wieder daran gedenken lässt, in den Sohn, den du uns gegeben hast, den Friedefürst, den wunderbaren Ratgeber, den König und den ewigen Gott. Herr, wir freuen uns so sehr, dass wir dich verkündigen dürfen, aber dich auch persönlich kennen. Mach diese Kenntnis von dir noch größer in uns und mach diese Anbetung, die Liebe zu dir umso wichtiger, größer für uns, dass wir nicht uns ablenken lassen mit diesen vielen Dingen, die die Welt uns eingaukelt, die wir brauchen. Wir danken dir in Jesu Christi. Amen.